Ich darf uns jetzt den Predigttext lesen. Und dieser steht in Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl die Türen wieder abgeschlossen waren, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Halleluja.
Ja, bei der Begrüßung habe ich das schon gesagt. Predigtthema ist, was ändert sich eigentlich durch Ostern? Und man könnte da, glaube ich, tausende verschiedene Antworten auf diese Frage geben, was sich durch Ostern ändert. Und ich will vor allen Dingen 3 Antworten geben mit dem Predigttext, den wir gerade gehört haben. Die erste Antwort, echter Friede. Es gibt ja so ein beliebtes Gesellschaftsspiel zwischen Älteren und Jüngeren oder auch Gemischten, wo man sich im Grunde genommen ein Wort ausdenken muss oder erraten muss, was so mehrdeutige Dinge einfach in sich hat. Teekesselchen, kennt ihr, glaube ich, fast alle, oder? Teekesselchen, dieses Spiel. Und ich habe mal 2 kleine Beispiele mitgebracht und ihr müsst sie raten. Ich bin sowohl ein Vogel als auch eine Berühmtheit. Boah, Selma, das war ja richtig schnell. Da hatten die anderen nicht mal Chance zu überlegen. Star oder Star, Vogel und Berühmtheit. Jetzt musst du den anderen ein bisschen eine Chance lassen, ja? Okay, einmal kurz warten, Selma, einmal durchatmen. Es ist sowohl ein Bewohner eines Bundeslandes als auch ein Würstchen. Ja, Thüringer. Michael Ludewig hat es da hinten, glaube ich, sofort erraten. Thüringer. Habt ihr noch eins? Gibt es aus eurer Reihe eins, was die anderen raten sollen? Was ihr schon immer mal kundtun wolltet, dass ihr dieses Wort wisst und die anderen nicht? Nein? Okay. Ich bin ein Kuchenstück und ein Bewohner eines ganzen Landes. Amerikaner. Oder? Ja, ein ganzen Landes, also Berliner. Naja, Amerikaner war richtig, Karin Stamer hat es erraten. Sehr gut. Warum haben wir das gespielt? Warum habe ich das jetzt am Anfang einmal reingebracht? Weil der Gruß, mit dem Jesus seine Jünger grüßt, als er ihnen erscheint, in unserem Predigttext, auch doppeldeutig ist. Der hat eine Oberflächenbedeutung und der hat eine Tiefenbedeutung. Da sitzen die Jünger beieinander, sie sind völlig verängstigt und auch ein bisschen durcheinander und verwirrt. Sie haben die Geschichten von dem leeren Grab gehört. Sie haben gehört, Jesus ist nicht mehr da und er ist eventuell auferstanden. Und sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und sie haben vielleicht auch ein bisschen Angst. Und sie haben vielleicht auch Angst vor Verfolgung, weil ihr großer Meister ist jetzt ja nicht mehr und Christen waren dann ja nicht so gut angesehen, also hocken sie alle zusammen und sie wissen nicht, wie ihnen geschieht und sie sind verängstigt. Und dann tritt Jesus plötzlich wie aus dem Nichts unter sie und er sagt, Friede sei mit euch. Das ist der typische jüdische Gruß. So hat man sich damals begrüßt, mit Shalom. Friede sei mit dir, so wie wir vielleicht Moin Moin sagen, so hier im Norden. Und der christliche englische Autor und Humorist Adrian Plast, der hat gesagt, das ist ein Paradebeispiel für jüdischen Humor. Der auferstandene Jesus, der kommt, völlig unerwartet, er tritt unter seine Jünger. Das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte hat gerade erst stattgefunden. Und er sagt, Peace. Peace. Er hätte tausend andere Dinge sagen können, aber er sagt genau das. Friede sei mit euch. Peace, sagt er. Das ist so die Oberflächenbedeutung erstmal von dem, was da geschieht. Und dann hat dieser Gruß eben auch diese große Tiefenbedeutung, so grundlegend total. Denn indem Jesus das sagt, Friede sei mit euch, da erinnert er die Jünger an all das, was Jesus schon über seinen Frieden erzählt hat. Was sein Friede tut und was der bewirkt. Jesus hat auch weiter vorne im Johannesevangelium, da hat er gesagt, ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Jesus sagt, liebe Leute, ich gebe euch einen Frieden, der ganz anders ist als ein Frieden, den man sich so auf der Welt vorstellen kann oder den es auf der Welt gibt. Wenn die Welt irgendwie Beruhigung gibt, wenn die Welt irgendwie Entspannung gibt, dann ist das immer nur ein bisschen Frieden. Nicht der volle Frieden, nur so ein kleiner Teil vielleicht davon. Niemals langfristige, echte Ruhe. Und ich glaube, das stimmt auch. Ich habe ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die immer so von einem Ereignis zum nächsten so leben und immer denken, wenn sie das eine Teil erreicht haben, dann haben sie es geschafft, dann kehrt endlich Ruhe und Frieden ein. Also sei es das erste Kind. Oh, wenn ich erst ein Kind habe, ne? Oh, dann ist meine Familie richtig komplett und groß und stark und oh, dann habe ich es geschafft, dann habe ich endlich Frieden und Ruhe. Oder das erste Haus vielleicht auch. Ganz viele Leute bei mir im Umkreis kaufen sich gerade Häuser. Muss ich ja nicht machen, Gott sei Dank, sondern mir wird ja immer ein tolles Pastorat gestellt. Aber die beschäftigen sich damit und die sagen auch, oh, wenn ich erstmal das Haus gekauft habe und wenn das erstmal renoviert ist und schön hergerichtet ist, oh, dann kann ich die Füße hochlegen. Top, dann geht es mir richtig gut. Dann ist Frieden in mein Leben eingekehrt. Oder die Position im Job oder der Ruhestand endlich, dass der mal da ist, dann kann ich endlich mal Ruhe haben. So. Und man merkt aber, wenn man das erreicht hat, dass es einen dann doch nicht ganz tief erfüllt und dass der Frieden dann doch noch nicht so einkehrt, wie man sich das vorgestellt hat. Ich zum Beispiel, wenn ich mich mal entspannen will, und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel auch dafür, dass es auf der Welt doch nicht diesen tiefen Frieden gibt. Wenn ich mich mal entspannen will, dann setze ich mich aufs Sofa und dann kannst du dir sicher sein, dass innerhalb der nächsten Minute, wahrscheinlich eigentlich innerhalb der nächsten einen Sekunde, eins meiner Kinder kommt und sofort an mir rumzerrt. Papa, kannst du mit uns spielen, vorlesen, rausgehen, los, Ausflug machen. Das war nicht so viel mit Frieden und Ruhe dann daher. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie das mit dem Frieden der Welt ist. Man denkt, ich kann jetzt die Füße hochlegen und dann kommt sofort das Nächste, was sofort an einem zerrt und rüttelt und dann ist der Frieden sofort wieder weg. Da jedenfalls im Predigttext, da spricht der, der das erste und das letzte Wort über das Universum hat, über die Geschichte aller Menschen, über die Geschichte von dir und deinem Leben. Der spricht und er weiß, was er meint und was er sagt, wenn er sagt, Friede sei mit euch. Der, der höchste Autorität genießt, der sagt Friede. Friede, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, habt keine Angst. Und klar, das darf man auch nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Klar hatten die Jünger auch Angst. Die Jünger, alle, die das gehört haben da in diesem Raum, da kann man relativ sicher sein aus der Kirchengeschichte, dass die Märtyrer wurden. Die wurden für ihren Glauben später getötet. Und klar, da werden die an der einen oder anderen Stelle spätestens oder wahrscheinlich dann, auch wenn sie getötet wurden, da werden sie ein Stück weit vielleicht auch irgendwann mal Angst gehabt haben. Aber sie wussten, dieser Jesus, der ist einfach nicht zu stoppen. Den hält keiner auf. Man kann ihn verfolgen, man kann den auslachen, man kann irgendwie den ignorieren, aber stoppen kann man diesen Jesus nicht. Und das ist so eine Erfahrung, die auch Menschen heutzutage ja immer noch machen. Dieser Jesus ist nicht zu stoppen und dieser Frieden, den Jesus gibt, ist so ganz anders als das, was man sich so in der Welt erhofft und so mitbekommt auch. Jesus, der sagt zu mir und der sagt auch zu dir, bei mir ist Frieden, wenn du Angst hast vor der Zukunft. Bei mir ist Frieden, wenn du mit irgendjemandem mal wieder Streit hast und völlig aufgewühlt und aufgeregt bist und am liebsten gegen die Wand hauen würdest. Bei mir ist Frieden, wenn die Welt um dich herum so zerbröckelt. Bei mir ist Frieden, wenn du irgendwie mit dir selber so unzufrieden bist und du dir ganz viele eigene Vorwürfe machst. Bei mir ist Frieden, wenn du irgendwie aufgeregt bist vor dem nächsten irgendwie Vortrag oder vor der nächsten Klausur oder der nächsten Schularbeit. Bei mir ist Frieden, wenn die Inzidenzzahlen oder auch die Zahlen der Intensivbettenauslastung irgendwie einen ängstlich machen. Bei mir ist Frieden mitten im Leid und auch in tiefster Freude. Das ist das, was Jesus uns verheißt und was er sagt. Und insofern ermutige ich dich, diesen Frieden von Jesus immer wieder neu auch zu suchen und ihn darum zu bitten. Ey Jesus, ich habe gerade dieses und jenes und ich merke, da ist totaler Unfrieden und ganz viel Unruhe in meinem Leben. Komm du doch und besänftige das. Ich brauche jetzt deinen Frieden, der ganz anders ist als das, was diese Welt mir gibt. Das Erste, was sich mit der Auferstehung von Jesus verändert, echter Friede. Das Zweite, was sich verändert mit der Auferstehung, ist volle Kraft. Der auferstandene Jesus, der sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt dann ja wohl, wir heute als Christen führen das weiter, was Jesus begonnen hat. Das sollen wir auch tun, nämlich Menschen für ihn zu gewinnen. Das ist unser Auftrag und darum geht es dann auch. Wir erzählen Menschen von Jesus und Menschen reagieren darauf. Und das ist auf der einen Seite ein riesen Vorrecht, also ein Riesenprivileg, dass Jesus uns das zutraut und dass wir das dürfen, dass wir anderen Menschen von ihm erzählen und berichten dürfen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz schön herausfordernd und auf jeden Fall auch eine große Verantwortung, dass er uns das einfach so überlässt. Und das, dieser Auftrag, den zu erfüllen, das geht nur in der Kraft, die Jesus uns schenkt. Er sagt dann auch, empfangt den Heiligen Geist. Er hauchte sie an nach den Worten und er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Da kann einem schon fast wieder der Atem stocken, weil schon wieder so was Unfassbares und Grandioses passiert. Die Kraft, die Gott Jesus geschenkt hat, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die wirkt in uns. Sie ist Gottes Geschenk an uns. Und diese Kraft, die überträgt Jesus nun an seine Leute, die mit ihm durch die Lande ziehen. Für alle Zeit macht er das. An Jesus hat Gott seine riesige Power, seine riesige Macht gezeigt. Und wir dürfen in dieser Stärke und in dieser Kraft leben. Das ist, finde ich, ein Riesenwunder und ein unfassbares Geschenk. Bei Red Bull, kennt ihr vielleicht diesen Energy Drink, da heißt das ja immer, Red Bull verleiht Flügel. Ne? Aber hier kommt Jesus. Jesus besiegt den Tod. Ha, Red Bull nimmt das. Mit Red Bull kann man nur fliegen. Mit Jesus kann man den Tod überwinden. Das nenne ich mal Power und Kraft, wirklich. Und diese Kraft, die musst du irgendwie gar nicht groß trinken wie Red Bull, sondern die ist dann mit dem Heiligen Geist in dir drinne. Gott wirkt auch an dir diese machtvolle und kraftvolle Kraft. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die Kraft, die den Tod besiegt, ist mit dir. Die Kraft, die den Tod besiegt, ist mit dir. Jesus lebt. Im Hier und Jetzt, weil er auferstanden ist. Und er ist in deinem und in meinem Leben lebendig mit seiner Kraft und er wirkt. Das ist das Zweite, was sich ändert. Die volle Kraft, die wir erhalten dürfen. Und das Dritte ist der Anfang vom Ende der Zweifel. Der Anfang vom Ende der Zweifel. Es gibt da diese Profi-Skepsis. Vielleicht kennst du die. So Profi-Zweifel vielleicht auch, die lässt sich auch durch die besten Gründe nicht erreichen. Die Leute bleiben einfach mit Skepsis oder mit Zweifeln einfach da. Und da ist zum Beispiel die Skepsis eines Mannes, von dem ich mal gehört habe. Und ihr werdet wahrscheinlich auch schon von dem gehört haben, tippe ich zumindest. Aber sie illustriert ganz gut, was ich mit der Profi-Skepsis meint. Dieser Mann ist nämlich der festen Überzeugung, er sei tot. So geht die Geschichte. Und die Ärzte, zu denen er geht, die können ihn auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Und dann war er wieder bei einem Arzt und der Arzt war schon völlig genervt und verlor so ganz leicht die Nerven und sagte dann zu dem Mann, der halt dachte, er sei tot, guter Mann, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Ich lese Ihnen einen Satz aus einem medizinischen Fachbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie diesem Satz glauben. Der Mann sagt, okay, mach mal, lies mal. Der Arzt liest vor. Tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, ja, klar, das steht in einem medizinischen Fachbuch und wenn das da drin steht, dann wird das wohl schon stimmen. Okay, Ärmel hoch, sagt der Arzt. Und er nimmt eine Spritze und er hackt die ihm einmal in den Unterarm rein und ein kleiner Tropfen Blut quillt aus dem Unterarm raus. Was passiert? Der Mann ruft völlig begeistert, ein Wunder, tote Menschen bluten doch. Tja, hat er irgendwie nicht verstanden, ein Profiskeptiker, der wollte weiter einfach festhalten, er denkt, er sei tot. Und das ist diese professionelle Skepsis, die sich irgendwie von den besten Gründen nicht erweichen lässt. Und bei uns Christen, da soll das aber anders sein und anders laufen, weil die Skepsis von dem Thomas und wie Jesus darauf reagiert, anders ist und es uns was Besonderes zeigt. Der Jünger Thomas, der fehlte bei dem ersten Treffen, was die Jünger mit dem auferstandenen Jesus haben. Und als er hört, dass die anderen Jesus erlebt haben, dass er da aufgetaucht ist, da ist er erstmal skeptisch. Und er sagt, liebe Leute, ihr wisst, ich war nicht dabei. Wie soll ich das denn jetzt bitte schön glauben? Wie kann ich das denn jetzt für bare Münze nehmen? Da bin ich jetzt erstmal skeptisch. Bevor ich das glauben kann, da will ich diesen Jesus jetzt sehen und ich will ihn anfassen und ich will ihn erleben. Und dann können wir weiterreden, liebe Freunde. Er zweifelt, aber er lässt sich auch ein Stück weit auf diese Sache einfach ein. Er geht schon einen Schritt diesem Ding entgegen, dieser Vorstellung, es könnte sein. Er hat seine Zweifel, so verständlich die vielleicht auch sind in der Situation, aber er kommt zum nächsten Treffen und er sagt, okay, ich guck mal, vielleicht kommt Jesus ja wieder. Und Zweifel sind erst einmal nichts Schlechtes. Zweifel kann man auch positiv betrachten und sagen, ja, der Zweifel ist ein Zeichen dafür, dass etwas anziehend und interessant ist, dass da was auf mich wirkt und dass mir das nicht gleichgültig ist, dass ich beginne, darüber nachzudenken, dass ich genötigt werde, vielleicht meinen Standpunkt zu verlassen und auch mich in andere Richtungen noch mit hinzubegeben, dass ich auf die Sache zugehe und dass ich mich auf die Auseinandersetzung mit dieser Sache einlasse. Weil mir die Sache wichtig ist, beginne ich sie zu prüfen und zu untersuchen. Und der Zweifel regt mich im besten Fall einfach zu einer tieferen und stärkeren Auseinandersetzung und Beschäftigung an. Und Jesus, der kommt wieder. Und er sagt zu Thomas, oder er kommt nicht und er erscheint auch nicht irgendwie als Gespenst oder als durchsichtiges Ding, also quasi wie so ein Harry Potter mit seinem Tarnumhang. Und dann hört man nur eine Stimme, die dann irgendwie sagt, ey Thomas, komm, du alter Zweifler, dir zeige ich mich schon mal gar nicht. Pech gehabt. Ne, wenn du so blöd zweifelst, du wirst mich nie wiedersehen. Tschüss, Jesus. Over and out. So nicht. Stattdessen zeigt sich Jesus Thomas und er sagt dann auch, er wandte sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Das heißt ja, wenn man das betrachtet, Zweifel und Fragen sind erlaubt und die sind völlig okay. Wenn ihr Zweifel habt, dann seid ihr in bester Gesellschaft, in der Gesellschaft von Thomas in dem Fall. Zweifel sind erlaubt, die Frage ist nur, was ich mit meinen Zweifeln denn tue und was ich mache. Rede ich mit anderen Christen zum Beispiel darüber? Sage ich denen, ey, du hier an der einen oder anderen Stelle, da bin ich mir gerade unsicher und da bin ich ins Zweifeln gekommen. Nutzt du die Angebote, die es gibt? Da gibt es ja diverse. Es gibt Seelsorgeteams, es gibt Pastoren, es gibt Kreise und Gruppen, die teilweise zumindest während Corona ja auch noch stattfinden, auch in digitalen Formen vielleicht. Nutze ich so Angebote, um meine Fragen und Zweifel da irgendwie mal einzubringen und vielleicht den Austausch zu suchen und hoffentlich auch Antworten zu finden. Und vor allen Dingen gehe ich mit meinen Zweifeln eigentlich hin zu Jesus oder schäme ich mich dafür und denke, das darf ich dem jetzt aber nicht sagen. Nicht, dass der mich noch ertappt an der Stelle und entdeckt, dass ich doch an der Stelle einen kleinen Zweifel habe. So kann es einem ja manchmal gehen. Also rede mal mit dem Jesus auch darüber. Wenn du alles nur für dich behältst an Zweifeln, dann verspreche ich dir, dann wirst du leider irgendwann wegdriften vom Glauben. Und dann behält dein Glaube an der einen oder anderen Stelle Löcher wie so ein Schweizer Käse. Und die Löcher, die sollen ja irgendwann gefüllt werden. Also geh mit deinen Zweifeln offen um. Such das Gespräch mit anderen Christen und vor allen Dingen such das Gespräch mit Jesus. So wie Thomas, der hat das gemacht. Und sag vielleicht auch zu Jesus, so wie das an anderer Stelle in der Bibel heißt, ey, ich glaube doch und ich will auch glauben, hilf meinem Unglauben. Das kann man als Gebet dann auch sprechen. Und wenn du sie haben solltest, dann leg doch deine professionelle Skepsis auch mal nieder. die ist bei Jesus nämlich nicht so angemessen. Stattdessen kommt Jesus selbst zu dir und er erweicht deine Zweifel. An Thomas sehe ich das total. Jesus nimmt die Zweifel total ernst. Es gibt da irgendwie nicht so eine Tracht Prügel oder Backpfeife links, rechts, sondern es gibt eine ganz besondere Begegnung der Zweifel gegenüber von Jesus. Jesus, der reagiert total maßgeschneidert auf die Zweifel von dem Thomas. Genauso wie der das in der Situation braucht. Warum macht Jesus das? Weil er mehr Vertrauen ihm gegenüber wecken möchte. Er möchte, dass Thomas in das tiefere Vertrauen, in das echte Vertrauen zu Jesus hineinfindet. Und das ist ihm ein Anliegen. Und das ist ihm auch ein Anliegen mit dir und deinem Glauben, dass du tiefer vertraust. Und das heißt dann ja auch, du darfst einfach darauf hoffen und vertrauen, dass Jesus so mit deinen Zweifeln umgeht, dass sie genau passend von ihm begegnet werden. Das kann mal ganz schnell gehen mit einem Schnipsen und dann ist das irgendwie erledigt. Es kann auch ein längerer Prozess sein, durch den er dich da durchführt. Aber er wird dir in deinen Zweifeln begegnen, wenn du dich darauf einlässt. Da bin ich überzeugt von. Und dann zum Schluss, da sagt Jesus noch einen Satz, der richtig gut ist. Jesus sagt nämlich zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus meint damit, ey Thomas, für dich ist es einfach zu glauben. Du hast mich jetzt wirklich gesehen, leibhaftig als Auferstandenen hast du mich gesehen. Aber nach dir werden noch weitere Menschen kommen und die werden mich nicht in dieser Form leiblich sehen, wie du das konntest. Selig sind die, wenn sie dennoch glauben. Das ist tröstlich und das will ich dir sagen, weil ich weiß, dass es manchen von euch genauso geht. Wenn du nämlich aktuell keine oder vielleicht sogar noch nie in deinem Leben irgendwelche bahnbrechenden Erlebnisse mit Gott und mit Jesus hattest, mit dem auferstandenen Jesus, dann bist du trotzdem Christ, solange du glaubst. Und dein Glaube ist nicht weniger wert als der Glaube von Menschen, die irgendwie diese wundersamen Begegnungen und Erfahrungen und diese Gespüre irgendwie dann auch haben. Es gibt keine zwei Sorten von Christen. Die einen, die irgendwie diese wunderhaften, tollen, spannenden, exotischen Erlebnisse und Erfahrungen mit Jesus haben und die anderen haben es nicht. Es gibt nur eine Sorte und das sind Christen, die, die glauben. Und deswegen, wenn man sich irgendwie wünscht, oh, ich würde doch auch mal so ein riesen krasses Wunder erleben, wo ich mal so ein kleines christliches Taschenbuch drüber schreiben kann, das ist gar nicht entscheidend und das ist auch gar nicht bedeutend, sondern entscheidend ist rein, dass man glaubt. Selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Ich finde es total tröstlich und total klasse, dass diese Geschichte genau in dieser Form in der Bibel steht und dass wir die überliefert haben und dass wir uns damit beschäftigen können. Es ist, als wollte Jesus sagen, ja, liebe Leute, ich kenne euch ja. Ich kenne euch und eure Zweifel. Ich kenne euch, dass eure Kraft oft nicht alleine ausreicht. Ich kenne euch, dass ihr euch nach echtem Frieden sehnt. Ich bin lebendig und da, sagt Jesus. Auch wenn eure Augen mich nicht sehen, ich bin in eurer Mitte, unsichtbar an eurer Seite. Verlasst euch darauf, egal ob ihr das spürt oder nicht. Aus trägen Herzen können brennende Herzen werden. Aus Zweifel kann Glauben werden. Aus Kraftlosigkeit volle Kraft. Aus Unruhe und Unfrieden kann echter Frieden werden. Jesus und seine Auferstehung, echter Friede, volle Kraft und der Anfang vom Ende der Zweifel. Amen.